Welt im Ohr. Ein Beitrag von EPIR, dem Hochschulkooperationsprogramm der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit, koordiniert vom ÖAD. Sehr, sehr herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Welt im Ohr mit mir, Mayada Hadaya. Unser Thema heute: grenzüberschreitende Perspektiven. In dieser Folge richten wir den Fokus auf Gerechtigkeit, eines der drei zentralen Themen der 9. österreichischen Entwicklungstagung, die im November an der Uni Innsbruck stattfindet. Benannt nach dem SDG 16, dem Nachhaltigkeitsziel, eines der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, trägt auch die 9. österreichische Entwicklungstagung den Titel Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen. Bei mir hier im Studio begrüße ich gleich sehr herzlich zwei Gäste. Das Nachhaltigkeitsziel 16 zielt darauf ab, friedliche und inklusive Gesellschaften zu fördern, allen Menschen Zugang zur Justiz zu ermöglichen und rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufzubauen. Konkret geht es dabei darum, zum Beispiel Gewalt und Ausbeutung zu beenden, Rechtsstaatlichkeit zu stärken, Korruption zu bekämpfen, die Teilhabe und Transparenz zu fördern und verantwortungsvolle Institutionen aufzubauen. Natürlich gibt es auch viel Kritik am Nachhaltigkeitsziel 16, das eines der zentralen ist, denn kein Frieden ohne Gerechtigkeit. Und wenn Institutionen schwach sind, wird auch der soziale Zusammenhalt brüchig. Im Rahmen von EPIR, Austria's Partnership Program in Higher Education and Research for Development, machen wir hier diese Welt im Ohr Sendereihe nun schon das 15. Jahr. Und wie gesagt, Gäste habe ich schon angekündigt. Sehr, sehr herzlich willkommen von Niona Menos, einer Grassroots-Bewegung. Hallo Natalia, guten Abend, schön, dass du da bist.
Danke.
Unser zweiter Gast im Studio, Lisa Meifert. Hallo, guten Abend, Studierende der internationalen Entwicklung an der Universität Wien. Hallo Lisa, schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr mit uns heute diskutiert. Unser Fokus ist also Gerechtigkeit. Natalia, darf ich dich bitten, dich ein wenig vorzustellen?
Ich komme aus Argentinien ursprünglich und wohne in Wien seit mehr als 20 Jahren schon. Ich bin gekommen wegen klassischen Gesang zum Studieren und bin hier geblieben zum Arbeiten, zum Leben in Wien. Und jetzt bin ich in Kontakt gekommen mit Organisationen wie LEFE, die auch, darüber könnten wir heute Christina Boydi erinnern, die ist genau vor 4 Jahren heute gestorben, an diesem Tag. Und ich bin in Kontakt mit dieser Szene gekommen und im Jahr 2015 war ich sehr berührt bei der Gründung von die Bewegung Niona Menos in Argentinien.
Wir werden im Laufe der Sendung natürlich einiges dazu hören. 10 Jahre gibt es euch schon?
10 Jahre gibt es auf die erste Demo damals in Argentinien. In Österreich gibt es seit 2017, also nach 2 Jahren sind wir hier auch angefangen mit dieser Initiative, uns zu bewegen in Wien.
Lisa, ein paar Worte zu deiner Person.
Ja, danke erstmal, dass ich da sein darf. Ich bin Lisa Meifert, und wie du schon am Anfang richtig gesagt hast, ich bin auch Studierende noch an der Universität Wien, und zwar in 2 Masterprogrammen, internationale Entwicklung und Geography, Global Change and Sustainability. Und ich komme aus Deutschland ursprünglich, bin schon einige Jahre in Wien, und ich habe im Rahmen meiner Masterarbeit in internationaler Entwicklung eben auch zu einem relevanten Thema für den heutigen Podcast recherchiert. Und zwar, es ging weiteren Sinne um Ressourcenextraktivismus und Gerechtigkeit und indigenen Widerstand dagegen. Und ganz speziell eben vor allem um ein Abkommen, das es erst seit kurzem gibt. 2023 hat nämlich Deutschland mit Kolumbien die Klima- und Energiepartnerschaft abgeschlossen mit dem Ziel der Just Green Transition. Und ich habe dann halt etwas provokativ gefragt, gerecht? Gerecht für wen? Also inwiefern reproduziert es eventuell Konflikte unter einem grünen Deckmantel?
Gerechtigkeit bedeutet, patriarchale Gewalt zu benennen und ihr aktiv entgegenzutreten. Das macht Niuna Menos. Ein Beispiel für grenzüberschreitendes Engagement ist eure Bewegung, die ihren Ursprung, wie du schon gesagt hast, in Argentinien hat und sich mittlerweile über ganz Lateinamerika und darüber hinaus auch in Österreich verbreitet hat. Was bedeutet Gerechtigkeit im Kontext von Femiziden und wo beginnt oder scheitert sie konkret in Lateinamerika oder auch in Österreich? Vielleicht wollen wir ein bisschen erklären oder berichten auch darüber, was der Ausgang dazu war.
Die Bewegung ist auf den Schrei Stopp Femizide irgendwie ins Leben gerufen, als Konsequenz von dem sehr grausame Femizide, die in Argentinien stattgefunden haben in diesem letzten Jahre, und ist Niuna Menos genannt worden als Erinnerung von Susana Chávez. Sie ist eine Dichterin aus Mexiko, die hat in einer ihrer Gedichte Ni una mujer menos, ni una muerta más geschrieben, und die Vorgängerinnen und die Begründerinnen von der Bewegung sind Journalistinnen und Schauspielerinnen und sie auch Frauen aus der Kultur, die erstens einen Lesungsmarathon irgendwie angefangen haben, wo dieser Spruch rausgekommen ist. Und deswegen haben sie dann einen Aufruf gemacht auf die Community und auf die Gesellschaft, auf die Straße zu kommen gegen Femiziden, und haben dann bezeichnet den Femizid, haben angefangen, diesen Begriff zu benutzen, auch als politischen Begriff, zu verstehen, dass die Gewalt gegen Frauen und Flinterpersonen die Spitze der Gewalt von strukturellen Gewalt an Frauen und Mädchen und Flinterpersonen ist, aber auf keinen Fall ein isoliertes Phänomen, die man so als komische Sache wahrnehmen sollte, sondern auf ein strukturelles Problem, das uns alle betrifft. Und das war irgendwie einen Spark, einem Ding, die sehr schnell durch den Kontinent gegangen ist, weil es so viel Gewalt dann gibt und so viel Femizide. Und Susana Chávez war auch selber ermordet, und sie hat sich beschäftigt auch mit allen Femiziden von Ciudad Juárez. Die sind in den 90er Jahren als großes Phänomen ein Schock für Mexiko und für die Welt auch gewesen. So fängt das an.
Inzwischen hat Mexiko eine Präsidentin als an der Spitze des Staates, also auch was eigentlich sehr Besonderes und hier auch einen großen Zuspruch. Denkst du, vielleicht ändert das auch, wenn Frauen auch mehr in die Politik kommen, wenn wir über Institutionen reden? Vielleicht nur ganz kurz noch.
Das ist auch eine unserer Fragen oder auch irgendwie Topics, Themen, weil man denkt, also es gibt verschiedene Arten, irgendwie die Politik zu denken von den verschiedenen Feminismen. Und in unserem Fall und auch auf die Perspektive von den Errungenschaften bis jetzt, weil jetzt gerade in Argentinien eine sehr rechte Regierung gibt, extrem. Aber bis jetzt, so in diesen Jahren, es waren viele verschiedene Änderungen und Gesetze. Und um den Abtreibungsgesetz, so für freie und legale Abtreibung und zwischen anderen. Daher können wir nicht trennen die Bewegung von der Politik und von den Strukturen. Also wir denken, es ist sehr wichtig, dass Feminismus rein in die Struktur sich bringt, damit effektive Änderungen und Verbesserungen geschafft sind. Wir wollen alles ändern, damit wir eine bessere und gewaltfreie Welt irgendwann schaffen. Aber wir kommen von dem Punkt ab, dass man braucht heute Lösungen, heute Gesetze, heute die Strukturen zu berühren. Und das macht man nicht nur von den Straßen und von dem Platz und von den Demos, sondern auch, wir freuen uns auch auf die Connelly, die neue Präsidentin von Ireland, von, ja, Mhm. Ja. Wir freuen uns auf neue Politikerinnen an der Macht, ja schon.
Genau, also das heißt, Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen gehören fest zusammen natürlich. Und wir sehen leider eben weltweit, also auch hier in Österreich, gibt es sehr viele Femizide, einen Rechtsruck einerseits und diese rückständigen reaktionären Tendenzen politischer Art weltweit führen natürlich auch dazu, dass sich Mädchen- und Frauenrechte massiv verschlechtert haben. Wir waren schon weiter, oder?
Ja.
Wie schafft es Niuna Menos über Ländergrenzen hinweg, Solidarität und politischen Druck auch aufzubauen?
Das ist eine sehr spontan und frei und selbstverwaltete Wachstum. Also, weil zum Beispiel, ich kann nur über unseren Fall erzählen, und zum Beispiel, wir sind in Kontakt auch mit Leuten, die 2016, schon nur einen Jahr nachher in Berlin auch Niuna Menos gegründet haben. Und wir alle sind bewegt gewesen von diesem Schrei sozusagen und dieser Legitimierung des Status der Frauen in der Gesellschaft. So, ich glaube, die Niuna Menos hat geschafft, irgendwie einen Safe Space, so einen sicheren Ort in Gesellschaft für eine öffentliche Diskussion aufzumachen über Femizid in der Spitze, aber auch über viele andere Arten von geschlechtsspezifischen Gewalt, die selbstverständlich in Gespräch kommen, ohne normalerweise hinterzufragen, wie ökonomische Gewalt oder psychologische Gewalt oder andere Arten, ja. Und deswegen, ich glaube, man braucht das. Deswegen so viele andere Niuna Menos sind einfach irgendwie geblüht, ein bisschen überall. Und vielleicht kann man auch nennen, wie damals in 2019 die Performance von Las Tesis, die ist eine Gruppe aus Chile, auch unglaublich, ohne irgendwie Push oder Druck von den Medien oder von irgendeiner, gar nichts. Es hat sich verbreitet und übersetzt in mehr als 30 Sprachen. Und plötzlich waren die Leute von Paris bis Afrika und auch wir hier in Wien. Ja, wir haben es mit Chile Desperto organisiert und es waren auch viele. Ja, man braucht zum Schreien, das geht's nicht mehr. Ich glaube, es kommt von dem ganz authentischen Bedürfnis, von Frauen und flinter Personen, aber auch von allen Menschen und viele Menschen, die sich nicht mehr das anschauen wollen, stumm und nur gar nicht sagen.
Ich habe die Niuna Menos Aktionen sehr lebhaft und lebendig in Erinnerung. Es ist ganz toll und es kommen sehr viele Menschen und ihr macht ja auch Musik.
Ja.
Die Zivilgesellschaft, die hier nötig ist, um Courage, um Kraft zu geben, um zu stärken, um Druck zu machen, auch auf die Politik.
Ja. Ich möchte sagen, wir haben uns dann mit dem Thema Gerechtigkeit in der Gruppe beschäftigt und heute bin ich nur ich da, weil andere krank sind oder andere arbeiten und wir haben dann gesprochen, nach jemand ermordet ist, ein bisschen ist es schwierig, um Gerechtigkeit zu sprechen. Aber wir können erstens sprechen, das Thema von dem Femizidgesetz, die in Lateinamerika in 18 Ländern gibt, in Europa in viel weniger Länder, in diesem Jahr in Italien ist, aber auch in Malta und in Zypern. Und in Spanien gibt es auch ein Gesetz, aber nicht genau über Femizid, weil allgemein die Feminismen behaupten, das ist wichtig, natürlich, dass Femizid in Gesetz typifiziert ist, weil das erklärt auf einmal, das geht's nicht um Verbrechen aus Leidenschaft oder auf Familiendramen oder so, sondern geht's um Hassverbrechen und das macht einen großen Unterschied. Also in dem ersten Fall wird irgendwie rechtfertigt und in dem zweiten Fall wird erklärt als ein Ding gegen Menschenrechte, Frauenrechte. Also in dem ersten Fall wird vermildert die Strafe und als Femizid wird die Strafe verschärft. Aber wir sind alle verstanden, es geht nicht um die Strafe nur, sondern es geht über umfassende Gesetze, es geht um Prävention und Ausbildung. Ja, und dann es gibt den Ebene von die Gerechtigkeit für die Familien der Opfer, so Gesetze, die finanzielle Unterstützung für Waisenkinder anbieten. Und es geht auch um die Gerechtigkeit in der Kultur des Gedenkens an die Opfer. Also in diesem Fall haben wir uns sehr bemüht, zusammen mit den Leuten von dem 9. Bezirk in Alsergrund, um die Niuna Menos Platz zu schaffen. Und den Unamenosplatz gibt es in Nanzergrund als Anerkennung der Stadt Wien für den Kampf von dieser Bewegung gegen alle Arten von Gewalt an Frauen, aber hauptsächlich zum gemeinsamen Gedenken und Trauerort für alle Opfer von Femiziden. Und sie ist sozusagen hier das Thema, irgendwie sozusagen hat man schon verstanden, es geht nicht um Einzelfälle und wir erinnern uns an alle Opfer.
Aber das Femizidgesetz gibt es in Österreich nicht.
Nein, nein.
Wir machen eine kleine Musikpause, dann kommen wir zu dir auch, Lisa, und sprechen ein bisschen auch über Kooperationen. Wir sprechen auch ein wenig über Wissenschaft und wie hier Wissenschaft und Forschung möglicherweise auch unterstützend wirken kann. Also für die Wissenschaft sind Grassroots-Bewegungen natürlich auch ein großes, breites Feld, an dem sie erkunden und erforschen, wie eine solidarische Gesellschaft funktionieren kann und was natürlich auch die sehr wichtigen Anliegen von Bürgerinnen und Bürgern sind und auch NGOs und alle anderen, deren Stimmen weniger gehört werden.
Se é de Angola, transacção do de fora, todo chão pode ser caro, toda história um caminhar. E toda rua, se tu me vende de casa, fiz o passo, fio, asa, vou em você me encontrar. Felicidade nessa vida que na dura, na beleza da mistura, passa o mundo no meu lugar. Saliva dela tem.
Im Rahmen der 9. Entwicklungstagung sprechen wir heute über Gerechtigkeit. Eines der drei zentralen Themen neben Frieden und starken Institutionen. Inwiefern können akademische Kooperationen oder Forschung auch feministische Bewegungen konkret unterstützen? Richten wir den Blick auf Kolumbien. Lisa, du warst dort für deine Masterarbeit unter anderem. Auch beim Thema Ressourcen und Umwelt ist klar, Gerechtigkeit ist kein abstrakter Begriff und es stellt sich unter anderem die Frage, wer profitiert und wer trägt die Last. Erzähl bitte ein bisschen, wie du das aus deiner Sicht auch als Akademikerin oder einer jungen Frau, die sich hier, ja, die auch Fuß fasst in der Wissenschaft und auch im Journalismus. Was hast du dort gemacht?
Genau, einmal ganz kurz im Kontext. Ja, genau, ich war letztes Jahr auf zwei Feldforschungsaufenthalten dort und habe ja mich speziell in meiner Forschungsarbeit auf die La Guajira-Halbinsel an der Karibikküste konzentriert, die ja vor allem seit Jahrzehnten schon Schauplatz von Ressourcenextraktivismus ist und Ausbeutung. Und gleichzeitig ist es eben auch so gerade so brisant, weil es eben ja großen Ressourcenreichtum gibt und die Region eine der ärmsten ist im Land und gleichzeitig indigen bewohnt hauptsächlich. Also kommen viele Faktoren zusammen. Und genau, dort war ich dann. Ja, und wenn wir das jetzt speziell eben ja auf natürliche Ressourcen beziehen, da ist es halt so ein Muster, dass eben gerade besonders ressourcenreiche Regionen häufig auch gleichzeitig die ärmsten sind. Das wird dann auch Ressourcenfluch genannt. Und dieser Extraktivismus, den wir hier gerade kurz schon genannt haben, der Begriff ist in Lateinamerika etwas bekannter als hier, aber bedeutet ja im Prinzip ein Wirtschaftsmodell, das eben auf eine systemische und exzessive Ausbeutung von Natur und Mensch ausgerichtet ist und gleichzeitig dieser Nutzen, also die Vorteile davon, im Prinzip der Gewinn abfließt aus der Region nach außen. Häufig, also wenn es dann noch Export-Extraktivismus ist, häufig ins Ausland, aber halt auch in die lokalen Zentren, also häufig Städte oder jedenfalls an andere Akteure und nicht an die lokale Bevölkerung. Und das ist erstmal ein ganz großer Ungerechtigkeitsfaktor natürlich. Dann habe ich mir eben angeschaut, wie sich das da konkret manifestiert, aber warum vor allem auch gerade, wenn jetzt, sagen wir mal, wie in diesem Abkommen, was ich mir angeschaut habe, speziell, also dieses Abkommen zwischen Deutschland und Kolumbien, auch wenn das zum Ziel hat, den Slogan Just Green Transition, also eine gerechte Energiewende, inwiefern sich eigentlich dieses Ziel nicht vereinbaren lässt mit der Situation dort aktuell und warum sich das jetzt nicht einfach so umsetzen lässt, nur weil man ein nettes Narrativ da drauf setzt. Genau. Und ganz häufig geht es dann eben letzten Endes um viel strukturellere und tiefer liegende Beziehungen, die dort eben so konfliktbeladen sind. Also dann geht es zum Schluss um Territorialkonflikte, Landgrabbing, Vertreibung. Ja, und im weiteren Sinne auch eigentlich um Epistemizid, weil bei indigenen Völkern ist ein Territorium oder ist ihr indigenes Territorium ja nicht ein Gut, was du einfach verkaufen kannst, sondern es geht halt vor allem auch darum, dass sie ein anderes Verhältnis dazu haben. Es ist für sie auch Identität, kulturelle Praxis, Erinnerung und im Prinzip ja die soziale Ordnung und die Spiritualität bindet sich an dieses Territorium.
Nicht zuletzt Wohnraum, ganz, ganz banal.
Wohnraum, auch das ganz
heißt,
banal.
Entweder werden sie häufig zwangsumgesiedelt oder natürlich auch ermordet. Viele von ihnen auch in den vergangenen Jahren. Also man denke hier an Brasilien, wo es da wirklich in den Medien auch sehr, sehr, sehr präsent war, permanent. Weil sonst hört man von der Region, in der du jetzt warst, eigentlich so gut wie nichts. Aber vielleicht noch zu den Ressourcen. Um welche Ressourcen handelt es sich denn da, die so kostbar sind?
Genau, also Ressourcenreichtum gibt es auf mehreren Ebenen, sowohl fossil als auch erneuerbar. Und es existiert ein Stück weit parallel. Also ganz bekannt ist dort die Steinkohlemine. Der Steinkohletagebau El Cerrejón ist einer der größten weltweit. Das ist schon seit den 80er Jahren ein Riesenproblem mit zahlreichen Menschenrechtsverletzungen. Aber gleichzeitig gibt es dort auch Gas. Und jetzt seit einigen Jahren, seit ungefähr 20 Jahren, liegt der Fokus vor allem auch auf erneuerbaren Energien. Und da hat sich dann gezeigt, dass sich eigentlich die gleichen Muster, die gleichen Ausbeutungsmuster reproduzieren, aber halt mit grünen Energien, weil es letztendlich eine soziale Frage ist und nicht eine Frage der Energiequelle. Also dort werden dann halt Windparks und Solarparks gebaut, weil es halt auch eine sehr trockene und sonnige Region ist und weil es eine Halbinsel ist, zieht der Winter richtig durch. Also das heißt, sie gilt auch als eine der Regionen mit dem größten Wind- und Solarpotenzial und deswegen gibt es heutzutage auch vor allem ganz massive Investitionen darin. Aber ja, wir sehen die Situation Situation ist eigentlich deutlich komplexer als die Quelle.
Ja, bevor ich dich frage, welche Formen von Widerstand hier auch zum Beispiel Indigene ausüben, vielleicht nochmal eben ganz kurz zu den Ressourcen oder auch zu diesem Abkommen mit Deutschland. Das bedeutet, es ist hier auch eine Ungleichheit, eine Asymmetrie gegeben. Also man zahlt was und dort wird dann gemacht. Das heißt, auch die Regeln werden vor Ort gemacht. Deutschland hat absolut keine Handhabe, wie es menschenrechtlich aussieht, wie es so oft ist, wenn der sogenannte globale Norden oder auch der reiche Norden, die westlichen Industrieländer hier profitieren, wie du am Anfang auch schon gesagt hast, dass der Profit ja auch einseitig ist. Also eine Einbahnstraße könnte man eigentlich sagen, ja.
Ja. Genau, absolut. Da ist Deutschland auch nicht der einzige Akteur, aber ich habe mir das jetzt im Konkreten eben daran, an diesem Beispiel angeschaut. Es ist aber so, dort hat man dann Akteure, die Geld und Macht haben und natürlich hat auch der kolumbianische Staat ein Interesse daran, Investoren anzulocken. Von daher liegt es auch innerhalb von Kolumbien natürlich daran, dass es Akteure gibt, die ein Interesse daran haben, dass sich diese Projekte entwickeln. Was es eigentlich bräuchte, wäre natürlich eine Partizipation seitens der indigenen Bevölkerung, die aber vor allem auf der sozialen Organisationsweise der WayU, also der indigenen Bevölkerung, basiert. Also es ist wirklich innerhalb der Partizipationsprozesse ein riesengroßes Problem und letztendlich hat man dort aber mächtige Interessen, eben diese Projekte umzusetzen und man, ja, ist auch irgendwo abhängig von Investoren, aber das bedeutet dann auch immer wieder, dass eigentlich kein struktureller Wandel stattfindet, weil ja man sagt, ja, wir wollen das jetzt unbedingt umsetzen und dann werden halt wieder eigentlich die Bedürfnisse übergangen, anstatt auf die
einzugehen. Ebene zu gehen.
Genau, absolut.
Natalia, habt ihr ein bisschen diskutiert auch unter euch? Habt ihr da vielleicht schon mit der einen oder anderen Person aus der Wissenschaft und Forschung Kontakt gehabt?
Wir waren auch eingeladen zu verschiedenen Evente in der Uni Wien. Ich erinnere mich auf den Doing Feminismus in 2020, der war in der Pandemie während und man sollte das per Zoom irgendwie erledigen und es war aber super interessant, zusammen mit anderen Organisationen und mit Omas gegen Recht auch dazu. 2021 waren wir irgendwie, sind Material von einer Masterarbeit von internationaler Entwicklung, glaube ich auch, von Leonie Messer. Die hat ihre Masterarbeit über das Potenzial der feministischen Protestbewegung Una Menos in Austria geschrieben. Aber allgemein finden wir, es gibt auch schon viel Kollaboration von der akademischen Welt und der feministischen Welt. In mehreren Universitäten gibt's Gender Studies oder Gender Perspektive in verschiedenen, Arten. Wir denken aber in der Medizin wäre auch sehr wichtig, das zu verbreiten und zu vertiefen. Im Besonderen, weil man weiß, es gibt in der Medizin auch viel irgendwie Platz für geschlechtsspezifische Gewalt auch. Und das ist ein Thema auch.
Wir wollen wieder ein bisschen Musik machen und sprechen dann eben über die Formen von Widerstand. Vielleicht nur noch ein, zwei Sätze, Lisa, bevor wir Musik hören, eben zur Wissenschaft, zur Rolle der Wissenschaft. Wie kann denn die unterstützen? Also du bist ja, könnte man sagen, ein lebendes Beispiel oder ein gutes Beispiel. Du bist extra dorthin gefahren, was ja auch nicht selbstverständlich ist, weil du bist ja Studentin. Also du hast, nehme ich einmal an, auch all das ein bisschen mehr auf eigene Kosten getragen sozusagen. Oder hattest du da Kooperationen, Austausch oder eine Unterstützung? Wie kann man sich das vorstellen?
Ich hatte das große Glück, dass ich auch ein Stipendium bekommen habe für meine Forschung, aber das hat es natürlich nicht komplett gedeckt. Ich habe das auch, für mich war das Ganze mit der Abschlussarbeit ehrlich gesagt ein Solidaritätsprojekt und weil ich auch vorher schon mal in Kolumbien gelebt und gearbeitet habe und da irgendwie ein bisschen eine Verbindung zu hatte, war das dann für mich so auch etwas, was mir im Herzen lag. Und ja, also ich habe definitiv selbst was investiert da drin, aber davon abgesehen, ja, also vor Ort Forschung. Also ich glaube, das Wichtige, was man sich erstmal ganz grundsätzlich in den Kopf rufen muss, vor allem wenn man halt solche konfliktbeladenen Situationen besucht und es dann um indigene Völker geht und Machtasymmetrien, ist eigentlich die eigene Positionalität. Es geht immer um eine selbstreflektive Haltung die ganze Zeit, weil wer bin ich auch wiederum, dorthin zu gehen und diese Forschung zu machen? Für mich ging es darum, dass meine Regierung dort investiert und letztendlich dadurch natürlich dieses Ungleichverhältnis auch ein Stück weit, also ich komme aus Deutschland. Das hat irgendwie diese Brücke geschlagen. Deswegen dachte ich mir, okay, das schaue ich mir jetzt genauer an. Und ich sehe da eine große Gefahr, dass sich das reproduziert. Aber man muss sich, glaube ich, dieser Position auch bewusst sein, die man hat als Forscherin. Weil akademische Institutionen tragen halt eine Riesenverantwortung, weil sie selbst häufig bestimmen, welches Wissen als legitim gilt und welche Stimmen sichtbar werden. Also es macht, ist was von sichtbar und unsichtbar machen, von Narrativen und Machtverhältnissen, die sich darin schon reproduzieren. Und dann geht es ja auch darum, halt nicht über diese Menschen, die dort leben oder über diese Situation nur zu forschen als Objekt, sondern halt mit ihnen. Also es geht darum, eben auch innerhalb der Forschungspraxis Macht fair zu verteilen und nicht Wissen zu extrahieren. Es gibt ja auch den Begriff des Wissenschaftsextraktivismus, ähnliche Logik. Also von daher, genau damit habe ich mich sehr intensiv beschäftigt und habe dann ja auch gefragt, was hat das dann für einen Einfluss auf meine Methoden? Genau, und dann habe ich so gearbeitet, dass ich zum Beispiel, um es jetzt ganz konkret zu benennen, an halt meiner Forschung, ich habe das so gemacht, dass ich zum Beispiel keine Interviews gemacht habe direkt, also zumindest nicht mit den indigenen Gemeinschaften selbst, nur mit ein paar wenigen Wissenschaftlern vor Ort, sondern habe dann so gearbeitet, also ich habe mir geschaut, ich habe versucht zu verstehen, wie funktioniert eigentlich Wissensweitergabe und Praxis innerhalb dieser indigenen Gemeinschaft, wie sieht das kulturell aus, weil häufig arbeiten die YU speziell gar nicht mit Texten oder mit schriftlicher Wissensweitergabe. Und gleichzeitig haben wir sprachliche und kulturelle Barrieren. Also manche Begriffe kann man gar nicht auf Wayunaki übersetzen. Und mit so all solchen Sachen habe ich mich beschäftigt und habe geschaut, wie kann man das möglichst inklusiv gestalten und vor allem so, dass ich nicht schon von vornherein durch meine Perspektive und meine Fragen Wissen ausblende. Und dann habe ich mit Fotografie gearbeitet und habe eine generative Bildarbeit gemacht nach Vera Brandner, die kommt auch aus Wien. Da war ich etwas inspiriert von, weil da geht es nämlich darum, dass man dann quasi die anderen, die Teilnehmenden eben nicht zu Teilnehmenden macht, sondern zu Forschungspartnerinnen. Also sie haben quasi selbst Fotos gemacht im Territorium von allem, was sie mit dem Thema dieses Windparks, den sie in dem Fall nebenan hatten, assoziieren. Und es gab keine Frage, sondern ich habe gesagt, macht Fotos, 5 pro Person. Es waren 50 Personen dabei, was auch ganz toll war. Alle Menschen von verschiedenen ancestralen Autoritäten hin zu jüngeren, älteren, Männer, Frauen, alle dabei. Und die haben Fotos gemacht und haben dann gab es verschiedene Phasen, haben dann quasi die Fotos aufgelegt, also wir haben das dann auf den Boden verteilt. Und dann haben wir quasi darüber erst so Assoziationen aufgeschrieben und haben dann später darüber Themen generiert und diskutiert. Und für sie ist halt vor allem kulturell gesehen kollektiver Dialog ganz, ganz wichtig, um Wissen zu produzieren.
Wie lange warst du dort?
Ich war 2x30 Tage da. Das war so das Maximale, was ich ausging. Aber ich wäre gern noch länger, mit Sicherheit.
Ja, das ist bestimmt auch eine intensive Arbeit. Klingt jedenfalls ganz danach.
Voll.
Über die Formen von Widerstand sprechen wir gleich. Natalia, du wolltest noch gerne etwas ergänzen.
Ja, genau. Ich möchte noch ergänzen, wie wichtig ist, in dem Fern von dem Femizidphänomen zu verstehen, und auf jeden Fall in jeder Hinsicht zu dokumentieren und legitimieren die Wichtigkeit der sozialen Bewegungen. In diesem Fall besonders, es ist wichtig, die Organisationen, die beobachten und die rechnen, die Femiziden, und damit man Strategien, irgendwie die Statistiken zu schaffen, damit man Strategien bauen kann, und zu erinnern, dass hier in Österreich das Unternehmen hauptsächlich die Frauenhäuser, die haben seit 2019 irgendwie eine Zahl von Femiziden, offiziellste ist diese. Und das im Jahr 2023 hat das Institut für Konfliktforschung eine Untersuchung von Frauenmorden gemacht. Und da kann man ganz aktuelle Informationen und eine Analyse haben, von was in Österreich läuft. Gibt's nicht so lange her, aber gibt's schon.
Ja. Ihr habt es gehört, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir haben Musik angekündigt und das Bellen war Natalias Hund, der hier auch mit uns heute im Studio sein darf. Kritik zu den SDGs gibt es. Expertinnen kritisieren, dass sie schwer messbar sind, im Speziellen das SDG 16, dass es politische Konflikte und Machtverhältnisse oft nicht ausreichend berücksichtigt werden. Und trotzdem gilt es als zentrales Ziel, denn noch einmal ohne Frieden und keine Gerechtigkeit und starke Institutionen, die sind auch wesentlich für Gerechtigkeit und Frieden. Welt im Ohr mit mir, Mayada Hadaya, und im Studio habe ich zwei tolle Gäste von Niona Menos, Natalia Hurst und Lisa Meifert vom Institut für internationale Entwicklung an der Uni Wien. Sprechen wir über Positionen, sprechen wir über Widerstand. Du hast da auch viel Literatur mitgebracht, um einige Beispiele vielleicht hier noch für die Hörerinnen und Hörer zu nennen. Du hast gesagt, Niona Menos ist 10 Jahre jung, 10 Jahre alt, gibt es schon 10 Jahre, so ganz schön. Es ist ein Jubiläum. Bitte, Natalia, was gibt es dazu zu sagen, unter anderem?
Ja. Danke. Ich war gerade in Argentinien. Ich bin vor noch nicht 2 Wochen zurückgeflogen und die 10 Jahre Bewegung treffen Argentinien in eine ganz extreme Situation, wo wir auf unsere Regierung gelandet sind, wo die Frauenrechte total untergeordnet sind, wo alle Errungenschaften irgendwie in Bedrohung stehen, von dem Femizidgesetz, die in 2012 irgendwie geschafft war, bis ein bisschen alles, weil es war auch in den Medien viel Diskussion und jetzt wird von der Exekutive nach unten wirklich Feindlichkeit gegen Frauen und flinter Personen einfach verbreitet. Eine sehr, sehr schwierige Situation, politische Gewalt gegen diese Bewegung irgendwie zu spüren. Ich möchte 2 Dinge benennen, dass ich von Argentinien jetzt gesammelt habe. Erstens ist dieses Buch, diese Kompilation von Raquel Vivanco mit vielen Autorinnen, die zu tun zu haben mit den Bewegungen. Und es hat verschiedene Kapitel, eine über die Bewegung selbst in 2015, andere über die Straßenbewegung und verschiedene Akteurinnen. Besonders ist zu ernennen, jetzt Lucy Caballero und Veronica Gago haben ein anderes Buch gerade präsentiert und es geht über den ökonomischen Aspekt von der Gewalt an Frauen, in diesem Fall von der Gewalt in Lateinamerika, die politische Gewalt, ökonomische Gewalt, die gerade sehr aktuell ist. Und es hat auch sehr viel zu tun mit was Lisa uns erzählt, weil auch diese Regierung irgendwie fordert alle diese Prozesse, die gerade bei Lisa ernannt waren in Argentinien. No? Es hat auch sehr viel zu tun mit dem Territorium von dem Land, mit dem Körper als Territorium. Und das wissen wir in unserem Aktivismus, es geht Hand by Hand, über den Körper der Frauen zu entscheiden und über den Territorium zu entscheiden, ohne irgendeinen Rücksicht zu haben auf den Ressourcen sowie auf die Frauenrechte. Also, und in diesem Buch gibt's auch ein Kapitel, die hat zu tun mit dem geraden Rücktritt von alle diese Errungenschaften. Und ja, es heißt Niuna Menos, unsere nie wieder. 10 Jahre Kämpfe und Widerstand der Feminismen. Und anderes Ding zu erzählen, so als Erzählung gibt's jetzt diesen Jahr, es ist gewählt worden als Film für den Oscar in Amerika. Einen Film, der heißt Belén, die ist von Dolores Fonsi. Und diesen Film erzählt eine wahrliche Geschichte von einer Frau, die in Tucumán, einer Provinz in der Nord von Argentinien, im Gefängnis gelandet ist von einer spontanen Abtreibung, die sie im Spital gemacht hat. No, eine spontane Abtreibung. Sie hat sich nicht gemacht, aber da war die Polizei und die haben sich richtig im Spital, deswegen habe ich auch ein bisschen über die Sache von der Medizin als Institution und an die Gewalt, die wieder auch in den Institutionen wie im Gesundheitssystem über den Frauen geübt, dann landet diese Frau im Spital und dann die Frauenbewegung, die Niuna Menos Bewegung und ihre Rechtsanwältin Soledad Deza, die heute noch gibt, so wie Belén auch noch gibt. Ja, wie schaffen sie, dass sie raus vom Gefängnis kommt und diese ganzen Prozess? Und diesem Film Belén ist zum Glück inzwischen von diesem sehr komplizierten und politischen gewaltigen Kontext gegen Frauenrechten gewählt worden, um die Oscar sich zu bewerben als argentinische Vertretung. Und das freut uns alle.
Lisa, wie sieht es bei den YU aus? Welcher Widerstand, in welcher Form kommt hier
Also grundsätzlich ist dazu erstmal vorweg zu verstehen, was die Rolle der Wayuu-Frauen ist, weil es ist da was Besonderes. Das erklärt nämlich auch, wie sie sich organisieren, weil die Wayuu als solches, als indigenes Volk, sind nämlich matrilinear organisiert. Das heißt also matrilinear und clanbasiert, und die mütterliche Abstammung sozusagen bestimmt, zu welchem Territorium man gehört und welche Entscheidungsrechte man hat. Also dadurch ist auch die Rolle der Frau besonders aufgewertet ein Stück weit, und sie nehmen auch traditionell in der Kultur eben als Hüterin ihres Landes und als Wissensträgerin und gewissermaßen der Faktor, der die Gemeinschaft zusammenhält, eine besondere Rolle ein, aber eben auch in Konsens- und Konfliktmanagement als sogenannte Palabreras. Und gerade diese traditionelle Verantwortung als Konfliktmanagerinnen bringt sie auch in die Position, politischen Aktivismus besonders zu betreiben und sich dazu organisieren, zum Beispiel in Versammlungen, Gemeindeversammlungen. Sie dokumentieren auch Menschenrechtsverletzungen, führen selbstständig juristische Verfahren, vernetzen sich auch international und verteidigen eben die Lebensweise, gerade auch als Kulturträgerin, über Sprache, also Wayunaki natürlich, und aber auch Erzähltraditionen. Wie gesagt, so Wissensweitergabe ist dort sehr mündlich, und aber auch traditionelle Webkunst. Das ist ganz interessant, weil gerade bei solchen kulturellen Praxen oder handwerklichen Dingen wie Webkunst, gerade in diesem Kontext wird eben Wissensweitergabe auch betrieben zwischen Frauen oder in der Community. Genau, und deswegen ist dieser Aktivismus halt vor allem etwas, wo es um Beziehungen und Spiritualität und Erinnerungspraxis geht und eben um diesem Epistemizid entgegenzuwirken und als Wayuu, als solche, als Kultur weiter existieren zu können. Also es geht sehr viel darum. Und eine der wichtigsten und größten Bewegungen ist die Fuerza de Mujeres Wayuu. Also eine Mitbegründerin ist die Jacqueline Romero Epiau, die hat auch mehrere Preise inzwischen gewonnen und ist international relativ bekannt. Und da geht es vor allem bei ihr und in ihrem Aktivismus auch ganz viel um Wasser- und Landrechte und kollektive Entscheidungsprozesse und Transparenz in Großprojekten. Also wenn wir jetzt an Energieprojekte und Ressourcenextraktivismus denken. Genau, und das jetzt auch im Kontext von Windparks. Also es trägt sich fort, weil, wie gesagt, sich die Muster wiederholen. Und wir wissen aber auch, dass Kolumbien insbesondere das gefährlichste Land, das ist jetzt leider so statistisch gesehen, das gefährlichste Land für Menschenrechtsverteidigerinnen und UmweltaktivistInnen ist, laut der Human Rights Watch. Also das geht dort auch mit einem großen persönlichen Risiko einher. Es sind schon sehr mutige Frauen, die sich dort auch an die Front gerade stellen, um sich eben für, also es gibt diesen Leitsatz, wir verteidigen nicht nur Land, sondern wir verteidigen das Leben, also für das Leben, das Territorium, die Zukunft, für die Fortexistenz ihrer Kultur einsetzen.
Stichwort mutige Frauen. Wir haben kurz vorher geredet, ob es Unterschiede hier gibt, auch in der Art und Weise der Gefahr des Aktivismus, der hier ausgeht jetzt, wenn zum Beispiel Neonamenos laut protestieren, ist es in Österreich, in Wien ja kein Thema, kein Problem.
Also es ist ja kein Problem, erstens, aber ich muss etwas erzählen, die mir 2020, ja, ich hatte einen Artikel für die Zeitgenössin Magazin geschrieben über die Performance von Las Tesis, Un Violador en tu Camino, und mir war irgendwie empfohlen, ob ich ein Pseudonym verwenden möchte, weil sie haben mich gewarnt, dass das vielleicht besser wäre für mich als Schutz und so, aber ich wollte das nicht machen. Aber etwas, ich habe mich absolut überrascht, dass ich solche Gedanken haben sollte in Österreich, war mir total nicht in meine Mann. Also wir im Vergleich denken, dass hier ganz sicher sind und sonst auch nicht genauso. Geschlechtsspezifische Gewalt geht's weltweit, unabhängig von sozialen Schicht und von Ausbildung, ist einfach überall soll man aufpassen.
Leider erstarkt, ja. Wie auch eben in Argentinien. Wir haben vorher gesprochen, Javier Milei hat jetzt auch schon die zweite Phase wieder gewonnen. Und diese Angst und Sorge geht natürlich um zum politischen Geschehen ganz allgemein, sehr viel Gewalt, auch aktuell
Das ist ein Fall, wo wir, ich glaube, die Hälfte des Landes fassungslos ist. Das hat nicht mehr nur zu tun mit politischen Einstellungen, sondern auch mit einer performatischen Gewalt von diesem Charakter, die geht ein bisschen weiter in eine Ebene, die irgendwie unfassbar ist für Menschen, die in einem die sowas ich nicht als Vertreter einer Nation sich vorstellen können. Und wir sind alle ganz überrascht. Aber man soll vielleicht erwähnen, es spielt eine große Rolle, irgendwie die finanzielle Rettung, die Trump angeboten hat und geschafft hat. Also es gibt eine große Allianz da.
Ja, in den beiden Amerikas. Also da kann man gerade hinschauen und sich mehr als wundern, was alles an Rückständigkeit
wieder passiert. Ja, es kommt nicht nur
von
Wünschen, sondern auch von harten Fakten, wie diese Millionäre finanzielle Rettung, die Trump irgendwie gefordert hat.
Wir sind fast am Ende unserer Sendezeit. Natalia, vielleicht gleich, wenn du so gut bist, einige Ankündigungen, zwei Ankündigungen, die du gern machen möchtest, ja, in Bezug auf Nina Menos. Welche
ganz,
sind die?
Ganz schnell. Am Sonntag haben wir ein Offentreffen um 15 Uhr. Und wenn jemand interessiert wäre, uns zu besuchen, bitte uns zu kontaktieren in Instagram unter Nina Menos Austria. Und am 14. November werden wir einen Vortrag führen in Café Henriette von Radio Orange, irgendwie gesponsert. Und über deinen Thema wollte ich sagen, die Leute sollten suchen. Es gibt eine Filmübertragung mit Moira Milian über deinen Thema von Extraktivismus in Lateinamerika in Wien. Ich habe jetzt nicht die ganze Info, aber ja, Moira Milian, 7. November, Film. Es gibt, bitte googeln.
Ist das im Rahmen der lateinamerikanischen Filmtage zufällig? Die
kann sein,
laufen.
Aber es gibt aktuell genau eine Vertreterin von den Indianen, also der ursprünglichen Bevölkerung in Argentinien.
Das heißt, wer Interesse hat, kann auch Nina Menos auf Instagram zum Beispiel kontaktieren und sich hier einbringen. Du hast mich natürlich auch gebeten, hier für betroffene Frauen, also die Hilfsangebote der Stadt Wien, die ja eigentlich auch ganz schön toll sind, aber leider, es gibt noch kein Femizidgesetz. Das sollte unbedingt ein großer, wichtiger nächster Schritt sein, denn auch hier wird ja aktuell auch diskutiert, dass es in der Justiz auch Veränderungen, im Recht auch Veränderungen hier gibt. Das war nur Ja heißt Ja zum Beispiel, ganz aktuell. Lisa, noch einige Worte zu dir. Vielleicht, was sind so deine nächsten Pläne, auch in Bezug auf deine Forschung?
Also für mich persönlich erstmal möchte ich natürlich meine Masterarbeit abgeben und abschließen. Das wäre natürlich ganz toll. Nein, da bin ich jetzt aber auch relativ kurz vom Ende tatsächlich. Und wäre natürlich toll, wenn ich auch in dem Bereich weiterforschen könnte. Ich denke, dass gerade weil das mit den, ich meine, Thema Energiewende, das ist ein Thema, das wird sich noch sehr, sehr lange ziehen und da wird sich sehr, sehr viel tun. Also ich denke, es wird sehr relevant. Und ich weiß auch, also das, was ich gerne noch erforschen würde, gerade in diesem Kontext von der Klima- und Energiepartnerschaft und was sich dort in La Guajira tut zurzeit, ist auch, dass jetzt der grüne Wasserstoff ein ganz großes Thema wird. Nicht nur dort, sondern geopolitisch, denke ich mir, da wird sich noch einiges tun und sich ähnliche ressourcenextraktivistische Ausbeutungsverhältnisse eventuell abzeichnen. Und ich denke, da gibt es sehr viel zu tun. Also vielleicht will ich da ein Augenmerk.
Es gibt sehr viel zu tun, ein sehr gutes Stichwort. Wie gesagt, im Rahmen von EPIA Austria Partnership Program in Higher Education and Research for Development machen wir hier die Radio- und Podcast-Reihe Welt im Ohr. An der Technik war Momo Kunishio. Vielen Dank auch an dich und die 9. österreichische Entwicklungstagung, um hier noch einmal anzukündigen, ist auch ein Ort, eine Möglichkeit der Vernetzung und des Austauschs. Alle Infos entwicklungstagung.at. Ich bedanke mich nochmal sehr, sehr herzlich bei euch, dass ihr da wart. Und alles, alles Gute für euch und für eure Arbeit. Und danke, liebe Hörerinnen und Hörer, für das Interesse. Welt im Ohr ist dann nächsten Monat wieder live hier im ORF-Zentrum zu hören. Und wir schließen mit noch ein bisschen schöner Musik.